These days, work is in trouble. We've outsourced most of our manufacturing to other countries. And with that, we sent away good jobs and our capability to make things. American Giant is a clothing company that's pushing back against this tide. They make all kinds of high-quality clothing and activewear, like sweatshirts, jeans, dresses, jackets, and so much more, right here in the USA. So when you buy American Giant, you create jobs in towns and cities across the country. And jobs bring pride. Purpose. They stitch people together. If all that sounds good to you, visit American-Giant.com and get 20% off your first order when you use code STAPLE20 at checkout. That's 20% off your first order at American-Giant.com with promo code STAPLE20.
Seit mehr als 660 Tagen herrscht Krieg in der Ukraine. Der zweite Winter hat jetzt im Land begonnen. Winter, das bedeutet in der Ukraine Temperaturen, die deutlich unter den Nullpunkt gehen, teilweise sind die Minusgrade zweistellig, es wird also bitterkalt. Im letzten Winter hatte Russland gezielt das Energiesystem des Landes angegriffen. Viele Städte, viele Dörfer waren tagelang ohne Strom und tagelang ohne Heizung. Wie werden die Ukrainerinnen und Ukrainer dieses Mal durch die eiskalten Monate kommen? Was haben sie für Befürchtungen und wie wird dieser Winter werden?
So fühlt sich Krieg an. Ein Podcast von Funke und NRZ.
Womit können wir uns eindecken? Wir füllen unseren Wasservorrat auf. Aber womit können wir uns noch eindecken? Wir haben die Wände isoliert. Wir wohnen nicht in einem Privathaus, sondern in einem fünfstöckigen Gebäude. Was kann man da machen? Wenn es keinen Strom gibt, sind wir aufgeschmissen. Aber wenn es Strom gibt, dann können wir noch leben. Ich habe noch eine elektrische Heizung vom letzten Winter.
Ohne Strom war es das für uns. Das hat mir Lubia erzählt. Die ältere Dame ist 73 Jahre alt und ich habe sie in Kurarowo getroffen, im Osten der Ukraine. Ich heiße Jan Jessen, ich bin Politikchef der Neue Ruhr Neue Rhein Zeitung und berichte als Kriegsreporter für die Funke Mediengruppe regelmäßig aus der Ukraine. Kurarowo, das ist eine Stadt, die haben wir schon mal besucht. Diejenigen, die unseren Podcast kennen, werden sich vielleicht an die Folge erinnern. Da ging es um die verlorene Jugend in der Ukraine. Auch da waren wir schon in Kurarowo und diese Stadt ist eine Kleinstadt, eigentlich so eine Industriestadt, nicht weit entfernt von der Front. Wenn man in der Stadt unterwegs ist, hört man im Hintergrund leise, aber immerhin dennoch, die Geschosse und die Einschläge von russischen Geschossen. Und in Kurarowo sind nur noch relativ wenige Menschen unterwegs. Als wir jetzt das letzte Mal da waren, war im Zentrum der Stadt kaum noch jemand zu sehen. Ljuba, die haben wir getroffen, als sie gerade zwei Einkaufstüten geschleppt hat, die sie sich von einer Organisation geholt hat, die humanitäre Hilfe leistet. Letzten Winter hatte Ljuba auch schon keinen Strom. Jetzt treiben sie Sorgen um.
Natürlich habe ich Angst vor dem Winter. Wer hat keine Angst davor? Ich habe einen Sohn mit Behinderung. Wir haben Verwandte in Poltawa, aber er will nirgendwo hingehen. Er kann schlecht gehen, sein Arm funktioniert nicht. Deshalb bleibe ich bei ihm. Wie könnte ich ihn verlassen? Er will nicht gehen. Er sagt, ich bleibe hier. Wenn wir gehen würden und, Gott bewahre, Sie wissen es selbst, hier wird wenigstens jemand das Grab besuchen. Aber in einem fremden Land? Wer würde da kommen, oder? Die jungen Leute haben ganz andere Probleme. Wir sind alte Menschen. Wo wir geboren wurden, werden wir auch sterben.
Diese Erzählung wiederholt sich. Das werdet ihr, die unsere Folgen schon mehrmals gehört haben, sicherlich auch schon mitbekommen haben. Gerade ältere Menschen, die keinen großen Sinn darin sehen, ihre zerstörten Städte und die eigenen Häuser zu verlassen. Das ist manchmal ein bisschen bizarr in der Ukraine. Also selbst in Städten wie Bachmut, diese Stadt, die so heftig umkämpft war, die komplett zerstört worden ist. Selbst dort haben wir noch kurz bevor die Russen die Stadt eingenommen haben, Menschen getroffen, die gesagt haben, wir wollen nicht gehen, aus welchen Gründen auch immer. Teilweise sagten sie uns, sie wollen eben ihre Häuser nicht verlassen, das ist ihr Eigentum. Andere sagen, sie wollen nicht woanders beerdigt werden. Wieder andere sagen, ich habe Haustiere und muss auf die aufpassen. Das ist manchmal sehr verrückt, aber die ukrainischen Behörden können die Menschen ins schlicht und ergreifend auch nicht zwingen, ihre Städte zu verlassen. Aber es bleiben eben auch junge Leute, so wie die 32-jährige Marina, die sich ähnlich wie Ljuba nicht wirklich auf die Wintermonate vorbereitet hat.
Nein, ich bin schon daran gewöhnt. Ich weiß, was passieren wird. Es ist gut, dass ich am Kraftwerk arbeite. Wenn ich zu Hause friere, dann wärme ich mich dort auf. Und ich habe 3 Katzen. Gestern lag ich unter 3 Decken und die 3 Katzen lagen obendrauf. Es ist irgendwie möglich zu leben.
Das Kraftwerk in Korarowe, in dem Marina arbeitet, das liegt ganz in der Nähe von der Stadt. Das ist so ein Uraltbau aus Sowjetzeiten mit 2 riesigen Schornsteinen. Als wir da waren, qualmte aus dem einen Schornstein wirklich so dunkelbraunen, schmutziger Rauch raus. Sah aus, sagen wir mal, Umweltgesichtspunkten nicht wirklich schön aus für die Menschen in der Stadt. Ist das aber ein Hoffnungszeichen, wenn sie also sehen, dass dieser Schornstein so qualmt und im Grunde genommen die ganze Umwelt verpestet. Denn wenn der Schornstein qualmt, bedeutet das, dass das Kraftwerk arbeitet. Und das war im vergangenen Jahr, im vergangenen Winter eben ganz häufig nicht so, weil Korarowa da in direkter Nähe der russischen Artillerie lag und immer wieder beschossen worden ist und eben auch dieses Kraftwerk mehrfach getroffen wurde. Dann hatten sie keinen Strom, dann konnten sie nicht heizen. Und ohnehin ist Korarowa so eine Stadt, die ganz heftig getroffen wird von diesem Krieg, denn sie haben auch seit 2 Jahren kein vernünftiges Trinkwasser mehr. Das gibt einige Städte in der Ukraine, Mykolaiv ist auch so eine Stadt im Süden der Ukraine, die einfach kein Trinkwasser haben oder kein genießbares Trinkwasser haben, weil die entsprechenden Leitungen schon zu Beginn des Krieges zerstört worden sind. Jetzt müssen die Menschen also versorgt werden mit Trinkwasser aus Tanklastwagen, die dann eben das Wasser in die Stadt reinbringen. Ganz häufig hört man in diesen Tagen, wenn man in der Ukraine ist, die Befürchtung, dass die russischen Streitkräfte auch in diesem Winter wieder die kritische Infrastruktur angreifen werden, also ganz gezielt die Stromleitungen, die Stromnetze attackieren werden, die Kraftwerke attackieren werden oder eben auch die Trinkwasserversorgung, wie das eben im letzten Jahr geschehen ist. Wir haben, als wir im vergangenen Winter in der Ukraine unterwegs waren, ganz häufig in den frontnahen Städten im Süden und im Osten im Dunkel gesessen, ohne Wasser da gesessen, ohne Heizung da gesessen. Das war für uns unangenehm, aber wir sind ja als Reporterinnen und Reporter eigentlich immer nur für relativ kurze Zeit da, vielleicht mal für eine Woche oder 2 Wochen und können dann wieder zurück ins Warme und in unsere Heimatstädte, die einfach Strom haben. Und jetzt gibt es eben die Befürchtung, dass die russischen Streitkräfte das wieder tun werden. Ein Indiz dafür ist, dass es in den vergangenen Wochen sehr massive Angriffe mit Drohnenschwärmen gegeben hat auf die Städte in der Ukraine, ob das jetzt Kiew ist, ob das Odessa ist oder auch Kharkiv und andere Städte. Mit diesen Drohnen können die Russen eigentlich wenig erreichen, außer dass sie die Luftabwehrsysteme der jeweiligen Städte testen und eben gucken, wo gibt's da Lücken. Und viele Menschen gehen eben davon aus, dass jetzt bald wieder die großen Angriffe starten werden mit Marschflugkörpern, mit ballistischen Raketen und so weiter. Und dass die russischen Streitkräfte auch in diesem Jahr die kritische Infrastruktur ins Visier nehmen, das hat Marina selbst erlebt.
Der Beschuss hat schon begonnen. Auf der Arbeit standen wir schon mehrere Nächte hintereinander unter Beschuss. Sie haben schon getroffen, das Heizungsnetz beschädigt und die Lichter sind ausgefallen. Es ist zwar noch nicht Winter, aber es ist schon hart. Da wir nah an der Frontlinie sind, ist es für sie ein leichtes, uns zu beschießen. Wir sind zu nah dran. Der Beschuss erfolgt in regelmäßigen Abständen. Im Sommer gab es nicht allzu viele Angriffe auf das Kraftwerk, aber jetzt gab es in den letzten 1,5 Monaten mindestens 6 Angriffe auf das Kraftwerk. Und sie treffen präzise. Sie wissen offenbar schon, wo sie hinzielen müssen. Das letzte Mal, als der Strom abgestellt war, wurde das Heizungsnetz beschädigt. Es gab weder Wärme noch Wasser. Das war letzte Woche, vor kurzem.
Um die Ukrainerinnen und Ukrainer in den kalten Wintermonaten zu unterstützen, ist auch Deutschland aktiv. Man muss ja insgesamt sagen, nimmt leider Gottes die Unterstützung für die Ukraine in den vergangenen Monaten ab, insbesondere was das Thema Waffenhilfe angeht. Da geht die Unterstützung deutlich zurück. Das ist bitter, insbesondere natürlich für diejenigen, die an der Front kämpfen müssen und die sehen, dass ihnen plötzlich die Munition ausgeht, dass die russischen Nachschublinien nicht gekappt werden können, weil die entsprechenden Marschflugkörper und Artilleriesysteme nicht geliefert werden. In den USA ist die Unterstützung für die Ukraine mittlerweile zu einem innenpolitischen Streitthema geworden, wo republikanische Abgeordnete im Senat die Unterstützung für die Ukraine damit verknüpfen, was an der Grenze zu Mexiko passiert. Das ist alles sehr, sehr unangenehm für die Ukraine natürlich, bereitet den Menschen da auch Sorgen, nicht nur den Menschen, sondern auch natürlich auch der politischen und militärischen Führung. Aber Deutschland hat zumindest jetzt angekündigt, Winterhilfe leisten zu wollen, wohl antizipierend, dass die Russen wieder auf die kritische Infrastruktur schießen werden. Jedenfalls unterstützt Deutschland die Ukraine wieder mit Winterhilfe, aber das Ausmaß dieser Winterhilfe ist auch ein bisschen überschaubar angesichts der Herausforderungen, vor denen die Ukraine möglicherweise in diesem Winter wieder steht. Also Deutschland will liefern, das hat die Bundesregierung angekündigt, 500 weitere Stromgeneratoren, 900 Heizgeräte und 1700 Winterschlafsäcke. Wenn Hunderttausende, wenn nicht Millionen Menschen ohne Strom sind, wenn Hunderttausende, wenn nicht Millionen Menschen in der Kälte sitzen, ist das natürlich eine überschaubare Unterstützung. Innenministerin Nancy Faeser hat gleichwohl in der Pressemitteilung vom größten Logistikeinsatz in der Geschichte des Technischen Hilfswerkes gesprochen. Und Außenministerin Annalena Baerbock zufolge haben die Hilfen einen Umfang von 6,1 Millionen Euro. Nochmal, das ist natürlich toll, dass Deutschland hilft. Aber wenn der Winter so schlimm wird wie der vergangene Winter, ist das wirklich nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Baerbock hat diese Winterhilfen damit begründet, Zitat, denn kurz vor Weihnachten, während viele von uns einen Weihnachtsmarkt besuchen und Geschenke besorgen, setzt Russland auch in diesem Winter seinen unmenschlichen Kältekrieg gegen die Energieinfrastruktur der Ukraine unbeirrt fort. Mit dem Ziel, dass bei minus 20 Grad Wasserleitungen einfrieren und Menschen vor Kälte sterben. Das geht den Russen nicht nur darum, dass Menschen vor Kälte sterben, das weiß ich gar nicht, ob die Russen die Absicht haben. Es geht vor allem darum, wie im vergangenen Winter schon, dass die Moral der Menschen gebrochen wird. Es ist natürlich einfach bitter, wenn du in der Kälte sitzt, wenn deine Wohnung eiskalt wird, wenn es einfach tagelang keinen Strom gibt, aus dem Wasserhahn nichts mehr rauskommt. Das drückt natürlich auf die Moral der Menschen und das war im vergangenen Jahr auch so. Was die Russen allerdings nicht geschafft haben im vergangenen Jahr, war es, dieses Ziel wirklich komplett zu erreichen, also dass die Menschen aufgeben, dass die Menschen Druck auf ihre eigene Regierung ausüben, diesen Krieg zu beenden. Es hat sich natürlich in diesem Jahr viel geändert in der Ukraine, muss man sagen. Dadurch, dass die Gegenoffensive, die ukrainische, nicht so erfolgreich gelaufen ist, wie viele sich das erträumt und erwünscht hatten. Dadurch, dass der Krieg jetzt eben einfach schon ins zweite Jahr gegangen ist, da ist natürlich der Widerstandswille und die Widerstandskraft der Menschen um einiges getrübt, als das noch im vergangenen Jahr war. Insofern ist die Frage, ob sie es wirklich geschafft haben, die Russen die Menschen schon zu brechen oder ob sie es in diesem Winter schaffen, die Menschen zu brechen.
Sie haben damit durchaus Erfolg. Jeden Tag fliegt etwas über uns hinweg. Alle Arten von Granaten. Wie können wir das nicht sehen? Morgens steht man auf und es geht schon los. Was soll ich noch sagen? Das deprimiert natürlich jeden.
Das war Alexander, 46 Jahre alt. Den haben wir auch in Korarowo getroffen auf der Straße. Im Grunde genommen ist das ja eine sehr schicksalsergebende, sehr fatalistische Aussage. Also so nach dem Motto, naja, wir haben uns daran gewöhnt. Im Grunde genommen ist es völlig wurscht, ob jetzt die Infrastruktur noch weiter attackiert wird oder nicht. Du hörst halt jeden Tag irgendwas reinfliegen und es ist einfach Routine geworden. Und dieser Fatalismus, der begegnet einem ganz häufig, gerade in den Städten in der Nähe der Front. Das ist gepaart natürlich mit dem Wunsch, dass alsbald Frieden herrschen soll, aber kein Mensch weiß, wie dieser Frieden erreicht werden kann. An dieser Stelle möchte ich mal kurz innehalten und mit euch reflektieren, was wir gerade gehört haben. Also einige Menschen bereiten sich ganz offensichtlich in der Ukraine, obwohl sie Angst vor dem Winter haben, gar nicht so richtig auf den Winter vor. Sie, ja, ich habe das ja vorhin schon mal gesagt, sind im Grunde genommen so schicksalsergeben, es passiert, was passieren wird. Die Angst, wie gesagt, ist groß vor diesem Winter, der da kommt, vor diesen ganzen Härten, die möglicherweise wieder auf die Menschen zukommen. Aber wie sollen sie sich auch vorbereiten? Es gibt relativ wenig Möglichkeiten. Sie können sich natürlich irgendwie, wenn sie Geld haben, Generatoren kaufen, aber Generatoren sind teuer. Kosten umgerechnet mehrere tausend Euro. Also wenn man einen Generator haben will, der die eigene Wohnung, das eigene Haus heizt oder mit Strom versorgt, da muss man schon relativ tief in die Tasche greifen. Gerade bei Durchschnittslöhnen von vielleicht umgerechnet 400 Euro im Monat und ganz vielen Leuten, die zurzeit gar nichts verdienen, weil einfach Krieg ist, ist das für viele Menschen einfach unerschwinglich. Dazu kommt, dass sie das Ganze dann auch noch mit Sprit betreiben müssen. Sprit ist knapp bei Krieg, Sprit ist dann eben auch teuer. Und insofern ist das für viele Leute dann schlicht und ergreifend nicht mehr darstellbar. Was wahrscheinlich wieder in diesem Winter passieren wird, ist, dass es solche Heizzentren gibt, Wärmezentren, Wärmeinseln gibt in den Städten. Das hat die ukrainische Regierung schon im vergangenen Jahr gemacht. Im vergangenen Winter haben sie also Wärmeinseln in den größeren Städten jedenfalls aufgebaut. Zelte, wo die Menschen zum einen über Generatoren ihre Handys aufladen konnten, ganz wichtig, Kommunikation, die natürlich nicht funktioniert, wenn die Handys leer sind. Da konnte man sich aufwärmen, da gab es also so Wärmestrahler, Heizstrahler, mit denen die Menschen sich aufwärmen konnten. Das wird sicherlich wiederkommen und möglicherweise hoffen die Leute darauf, dass die Regierung und das möglicherweise auch Hilfsorganisationen sie dann auch in diesem kommenden Winter unterstützen werden. Das hat uns übrigens auch Liu Ba gesagt, diese ältere Dame, dass sie unendlich dankbar ist für die Hilfe, die noch von Hilfsorganisationen kommt. Ich hatte ja anfangs gesagt, dass wir sie getroffen haben, diese ältere Dame, als sie die vollgepackten Einkaufstaschen durch die Straßen um Kurhafe geschleppt hat. Das Problem ist natürlich auch, dass je länger dieser Krieg dauert, desto mehr wird die Hilfe von Hilfsorganisationen zurückgehen. Da sehen wir jetzt schon, die Spendenbereitschaft sinkt ganz deutlich in Deutschland, nicht nur für die Ukraine, sondern insgesamt, weil die Menschen in Deutschland eben auch Angst vor der Zukunft haben. Und dass sich aber auch Hilfsorganisationen zurückziehen und wieder in anderen Feldern aktiv sind. Das könnte natürlich dann auch ein Problem werden für den kommenden Winter. Im Grunde genommen wollen alle Menschen, die wir getroffen haben, die wir sprechen in der Ukraine, dass Frieden ist. Das gilt nicht nur für die Zivilistinnen und Zivilisten wie Liu Ba, Marina oder Alexander, sondern das gilt natürlich auch für die Soldaten an der Front, die gerade auch eine ganz fürchterliche Zeit erleben. Noch ist der Winter nicht wirklich hereingebrochen. Es ist vor allem regnerisch, es ist kalt, es ist immer so eine Mischung aus kurz über 0 Grad, kurz unter 0 Grad. Die Soldatinnen und Soldaten liegen in den Schützengräben, teilweise in unbefestigten Stellungen, die sie im Laufe der vergangenen Monate erobert hatten, aber nicht ausbauen konnten. Das heißt, die holen sich gerade Erfrierungen weg, müssten eigentlich nach 2-3 Tagen spätestens aus den Schützengräben raus, ausgetauscht werden und durch frische Kräfte ersetzt werden. Das passiert aber nicht, weil einfach zu wenig Soldaten an der Front sind. Also auch die erleben gerade ganz, ganz fürchterliche Tage. Und das wird sicherlich nicht einfacher werden, wenn der Winter jetzt mit Brachialgewalt kommt. Gerade im Osten der Ukraine, im Nordosten der Ukraine, kann es auch mal gerne unter minus 20 Grad werden. Und das ist natürlich fürchterlich kalt. Und ob das jetzt Zivilistinnen, Zivilisten sind oder Soldaten, ist das natürlich gleich problematisch. Also alle wünschen sich, dass dieser Krieg endet. Die Frage ist immer nur, wie kann dieser Krieg enden? Und erst Mitte Dezember hat Putin auf so einer inszenierten großen Pressekonferenz, er macht einmal im Jahr so eine Jahres-, in Anführungszeichen, Pressekonferenz, wo ausgewählte Journalistinnen und Journalisten ihm Fragen stellen können und Bürgerinnen und Bürger auch. Das ist natürlich, wie gesagt, eine große Show. Da hat Putin einfach nochmal deutlich gemacht, was seine Kriegsziele in diesem Krieg sind. Und er rückt also nicht von denen ab, die er als Begründung für diesen Angriffskrieg angeführt hat seinerzeit. Es geht ihm also immer noch um die, in Anführungszeichen, Entnazifizierung des Landes. Das heißt also schlicht und ergreifend ein Regime-Change, einen Austausch der Regierung. Es geht ihm um die Entmilitarisierung der Ukraine. Also er will sich schlicht und ergreifend komplett entwaffnen. Und das sind genau die Ziele, die er am Anfang auch hatte. Dazu kommt, dass jetzt im vergangenen Herbst, ihr werdet euch erinnern, Russland 4 große Regionen in der Ukraine, Saporischschja, Cherson, Donetsk und Luhansk, annektiert hat. Das heißt, aus russischer Lesart gibt es also jetzt da 4 große Regionen, die russisch sind, die noch nicht mal komplett von Russland befreit worden sind. Also so definieren die Russen das jetzt eben. Ein Friedensschluss hieß ja, er müsste auf jeden Fall auf irgendwas verzichten und das hieße, er müsste auf, nach russischer Lesart, russisches Territorium verzichten. Und das wird Putin mit Sicherheit nicht machen. Und auf der anderen Seite kann man natürlich eine Regierung in Kiew verstehen, die sagt, wir werden jetzt nicht Frieden schließen um jeden Preis. Das heißt, wenn der Preis, der Verzicht auf ein Fünftel unseres Territoriums ist und damit auch eine Belohnung für Putin, für seinen Angriffskrieg, das können wir nicht machen, das können wir auch unserer Bevölkerung nicht verkaufen, das können wir den Angehörigen der Soldaten nicht verkaufen, der Zehntausenden, die schon im Kampf um die Freiheit unseres Landes gefallen sind. Insofern scheint es mir zurzeit sehr, sehr schwierig, irgendwie ansatzweise eine Friedenslösung mir vorzustellen oder auch nur eine Lösung, die zu einem Waffenstillstand führt. Ganz besonders nicht in diesem Winter, denn im März sind in Russland Präsidentschaftswahlen, da tritt Putin natürlich wieder an, zum 5. Mal hintereinander jetzt. Und bevor das passiert, wird er sich sicherlich nicht auf irgendwelche Verhandlungen mit der Ukraine einlassen. Und wie der Krieg enden soll, das wissen auch Marina und Alexander nicht.
Um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht. Ich wünschte, es würde schneller passieren. Was passiert ist, wie Gott es will. Es gibt keine Annahmen. Ich würde mir wünschen, dass es irgendwie vorbei ist. Wir sind schon an alles gewöhnt. Es ist schwer, hier an der Front zu sein.
Das müssen die Politiker entscheiden. Aber ich persönlich denke, dass es schon lange vorbei sein sollte. Aber selbst wenn ich das wollte, würde es nicht enden.
Marina und Alexander stehen mit ihrer Meinung nicht alleine. Das sind im Grunde genommen alle, mit denen man spricht, sagen, wir wissen nicht, wie dieser Krieg enden sollte. Es gibt noch einige, gerade unter den Soldaten hört man das immer wieder, die trotz der im Grunde genommen gescheiterten Gegenoffensive der Meinung sind, das Ganze sei noch militärisch positiv für die Ukraine zu lösen. Also die haben Hoffnung darauf, dass die Unterstützung aus dem Westen vielleicht wieder anläuft, vielleicht wieder mehr wird, als das aktuell der Fall ist. Die haben die Hoffnung darauf, dass ihr Generalstab da einen vernünftigen Plan hat, der möglicherweise dann in der Perspektive zu militärischen Erfolgen auf dem Schlachtfeld führt. In der Bevölkerung, insbesondere in im Westen der Ukraine, also den Städten, was weiß ich, Kiew beispielsweise, die nicht so super heftig betroffen sind von dem Krieg, die zwar immer, wo es immer wieder Luftalarm gibt und auch auf die immer wieder Raketen und andere Geschosse abgefeuert werden, aber die eigentlich nie größeren Schaden verursachen, weil die Luftabwehr da ganz gut funktioniert. Die Leute sind auch noch sehr siegesgewiss und der Meinung, der Krieg müsse unbedingt weitergehen bis zum Sieg der Ukraine. Die Menschen im Süden und Osten, die unter täglichem Beschuss sind, denken da natürlich ein bisschen anders drüber, eben wie Alexander, wie Liuba, wie Marina, die eigentlich wollen, dass dieser Krieg so schnell wie möglich zu Ende ist. Aber im Grunde genommen eine Lösung hat für diesen Krieg und für den Ausgang dieses Krieges leider niemand. Das Problem ist, kann das Ganze militärisch nicht gelöst werden, oder Russland hat einen so langen Atem, dass das Ganze noch irgendwie 2-3 Jahre geht, die Unterstützung des Westens immer weiter zurückgeht und die Ukraine sich nicht mehr widersetzen kann, dann ist die einzige Möglichkeit, diesen Krieg zu beenden, oder dann wäre die einzige Möglichkeit, diesen Krieg zu beenden, eine Kapitulation. Und das will natürlich in der Ukraine niemand, jedenfalls niemand, mit dem wir bislang gesprochen haben. Das kann sich natürlich ändern. Vielleicht sieht die Stimmungslage in der Ukraine nach dem Winter wieder ganz anders aus. Also wenn wir jetzt am 24. Februar kommenden Jahres den zweiten Jahrestag des russischen Überfalls begehen, dann ist möglicherweise nach den harten Wintermonaten die Stimmungslage eine andere, aber das kann heute natürlich keiner sagen. Klar ist natürlich, der Winter und je nachdem, was in diesem Winter passiert, wird etwas bewirken mit den Menschen in der Ukraine. Es wird Menschenleben kosten, es werden weiter viele Menschen sterben, insbesondere natürlich an den Fronten, aber auch in den Städten, die beschossen werden von der russischen Artillerie. Ich bin eigentlich der Meinung, wir müssen weiterhelfen. Also diese ganzen Diskussionen in Deutschland um die Frage, sollen wir die Ukraine noch weiter unterstützen und in welchem Umfang, halte ich für verkehrt, dass solche Diskussionen überhaupt geführt werden. Denn ganz klar ist, da sind Menschen in Not. Und da geht es nicht nur um eine militärische Unterstützung, sondern eben auch darum, den Menschen in Not zu helfen, also den Zivilistinnen und Zivilisten, die möglicherweise jetzt im Winter wieder in der Kälte, wieder ohne Strom da sitzen. Und deswegen finde ich es gut, wenn wir als Deutschland, wenn wir als deutsche Bevölkerung diesen Menschen auch weiterhin helfen. Und deswegen rufe ich auch immer wieder dazu auf, wenn möglich, spendet an Organisationen, die da vor Ort aktiv sind. Findet ihr natürlich alles im Netz und helft den Menschen, steht ihnen bei. Ich meine, wir haben das Glück, dass wir seit 70 Jahren Frieden in Deutschland, dass wir seit 70 Jahren Frieden in Europa haben, dass sich solche Dinge wie Stromausfälle bei uns einfach schlicht und ergreifend nicht ereignen. Ihr wisst vielleicht noch, als wir im vergangenen Jahr in den Winter reingegangen sind und es ganz viele Befürchtungen gab, es könne große Blackouts geben, es gab Handlungsanweisungen, wie man sich dann zu verhalten habe. Und wie groß die Panik in Deutschland war, nur bei dem Gedanken, es könnte vielleicht zu solchen Blackouts kommen. Das sind Dinge, die für die Menschen in der Ukraine Realität sind. Deswegen ist eigentlich meine Aufforderung, helft diesen Menschen, soweit ihr das könnt, spendet für diese Leute, damit sie halt, auch wenn es ein Kriegswinter ist, da irgendwie vernünftig über die Runden kommen. danke euch, dass ihr bei dieser Folge wieder dabei wart. Wenn euch der Podcast gefällt, wäre das ganz toll, wenn ihr uns abonnieren könntet auf Spotify oder Apple Podcasts. Gerne auch diesen Podcast weiterempfehlen an eure Freundinnen und Freunde, an eure Verwandten oder an sonstige Menschen, von denen ihr meint, dass der Podcast für sie interessant sein könnte. Ich danke euch, alles Gute und Liebe. Bis dahin, ciao.
So fühlt sich Krieg an. Ein Podcast von Funke und NRZ.
This country was built on a distinctly American work ethic. But today, work is in trouble. We've outsourced most of our manufacturing to other countries. And with that, we sent away good jobs and diminished our capability to make things. American Giant is a clothing company that's pushing back against this tide. They make a variety of high-quality clothing and activewear, like sweatshirts, jeans, dresses, jackets, and so much more. All made right here in the USA, from growing the cotton to adding the final touches. So when you buy American Giant, you create jobs for seamsters, cutters, and factory workers in towns and cities across the United States. And it's about more than an income. Jobs bring pride, purpose. They stitch people together. If all that sounds good to you, visit American-Giant.com and get 20% off your first order when you use code STAPLE20 at checkout. That's 20% off your first order at American-Giant.com with promo code STAPLE20.